Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022. Folge 1. Fasten oder Diät? Von Alexandra Kraft und Petra Thorbritz. Recherche. Aus Stern Nummer 02 vom 5.01.2022. Gelesen von Günter Schossböck. Der häufigste Neujahrswunsch: dauerhaft abnehmen. Welche Methoden wirklich funktionieren und wie sie ihren größten Gegner austricksen: das Gehirn. Willkommen in einer gewichtigen Gemeinschaft. Sie ist größer als jede Partei. Sie überragt sämtliche Vereine im Land. DFB, Schützenbund und Rotes Kreuz eingeschlossen. Allenfalls Steuerzahler oder Verkehrsteilnehmer dürften sie an Zahl übertreffen. Es ist die Millionenschar derer, die ihre Trägheit, ihren Pfunden, ihren ungesunden Essgewohnheiten endlich zu Leibe rücken wollen. Jetzt! Neuesten Umfragen zufolge könnte die bewegungsarme Bewegung der Neujahrsvorsätze fassenden mittlerweile leicht jede Wahl gewinnen. Und so ist es statistisch sehr wahrscheinlich, dass auch Sie in diesen Tagen neugierig sind auf Frischwissen über die Kunst des gesunden Abnehmens, über wirklich wirksame Diäten und das in jüngster Zeit so populäre Fasten. Vielleicht suchen Sie nach einem gesünderen Rhythmus im Alltag, möchten ausbrechen aus dem ewigen Trott der drei Mahlzeiten und zuckerigen Zwischenhappen, möchten Pfunde umwandeln in Muskeln statt Fett. All das ist leicht gesagt, aber nicht so leicht getan. Diese Wahrheit ist den meisten von uns unangenehm bekannt. Doch die Wissenschaft vom Abnehmen macht entscheidende Fortschritte. Sie erzählt uns nicht bloß schlichte Trendgeschichten von Kohl und Carb. Es gibt inzwischen richtungsweisende Erkenntnisse über die Wirkung und Erfolgsaussichten von Nahrungsumstellung und Nahrungsverzicht. Es sind nicht der minutiöse Rezeptplan, das akribische Zutaten abwiegen und Kalorien zählen bis hinunter zur letzten Teelöffelportion, die den Erfolg bringen. Das Geheimnis und zugleich die Wurzel des Problems liegt woanders. Es ist die Macht der Gewohnheit. Viele von uns sind gefangen in schlechten Gewohnheiten, die unsere Energiebilanz im Alltag in die Zuwachszone treiben. Der Snack während der Arbeit am Computer, die Chips vorm Fernseher, das Nutella-Brot zum ersten Kaffee im Bett. Der Duden definiert Gewohnheit als eine durch häufige und stete Wiederholung selbstverständlich gewordene Handlung, Haltung, Eigenheit, etwas oft nur noch mechanisch oder unbewusst Ausgeführtes. Einiges davon ist unbewusst in uns angelegt, weil es als Familientradition in uns verankert wurde. Sei es der Sonntagsbraten oder das gemütliche Familienessen vor dem Fernseher. Oder weil es Brauch ist in der Region, in der wir leben, in der schon immer deftig gekocht wird. Aber vieles, was selbstverständlich erscheint, stammt nicht aus kulinarisch-kultureller Überlieferung, hergebrachter Lebensweise oder aus dem genetischen Erbe von 1000 Generationen. Einige unserer Gewohnheiten sind viel neuer, entstanden durch Marketing und Überfluss, Gedankenlosigkeit und Stress. Dr. Woods, gefrorene Kekse. Die Sozialpsychologin Wendy Wood ist eine weltweit führende Forscherin auf diesem Feld. Wendy Wood beginnt unser Telefonat mit einem strahlenden Good Morning. In Washington, wo die Professorin gerade arbeitet, ist früher Morgen, bei uns schon Mittagszeit. Die Forscherin kommt schnell zum Problem, also zu sich selbst, zu ihrer Keksmanie. Irgendwann hatte ich mir angewöhnt, danach zu greifen, wenn ich arbeite. Eine, so Wood, typische, schlechte Gewohnheit. Schwer unter Kontrolle zu halten? Problem 1. Noch schwerer zu überwinden? Problem 2. Derzeit sei sie bei 1, habe also immer Kekse zu Hause. Doch um nicht ständig nach dem Süßgebäck zu greifen, hat Wood die ganze Packung eingefroren. Tiefkühlklappe zu, Kekse weg, Gewohnheit ausgetrickst. Wer sich schlechte Gewohnheiten abgewöhnen will, muss es ihnen schwer machen, erklärt die Wissenschaftlerin. Und gute Gewohnheiten? Die wollen oft zuerst einmal als solche identifiziert oder von uns wiederentdeckt werden. Fast alle großen Religionen kennen zum Beispiel das Fasten. Bestimmte Zeiten im Jahresablauf, in denen selbst mitten im Überfluss nichts gegessen wird. Gemeinsam, nach einem festen Rhythmus, einer geteilten Erfahrung. Die christlichen Fastentage sind intermittierendes Fasten, Synonym Intervallfasten, Nahrungsverzicht an festgelegten Tagen. Im Ramadan dagegen folgen die Intervalle dem Tagesrhythmus, nur in den dunklen Stunden wird gegessen und getrunken, Verzicht nach der Uhr. Beides hat neben der spirituellen Bedeutung auch erstaunliche Wirkung auf Mensch und Mikrobiom, dazu später mehr. Für den Moment ist wichtig, Fastenzeiten sind Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten von Gemeinschaften über Jahrtausende bewährt. Und damit für die Gläubigen quasi automatisiert. Das ist wichtig, denn die Forschung zeigt, dass nur automatisierte Gewohnheiten von uns Menschen langfristig beibehalten werden. Die Robotik des Gehirns. Fast die Hälfte unserer Entscheidungen, das konnte Wendy Wood belegen, spulen wir automatisch ab. Auch die Unart, im Supermarkt um das Obst- und Gemüseregal einen Bogen zu schlagen, um die Fastfood-Abteilung anzusteuern, kann mechanisiert sein und uns unbewusst mästen. Doch nur wer seine Gewohnheiten entlarven und verändern kann, rückt seinem Gewichtsziel nachhaltig näher. Das ist das Problem von Diät-Episoden wie einen Monat lang mal die Hälfte oder 3 Wochen irgendwie vernünftig. Danach geht es meist zurück in den unmodifizierten Alltag des Gewohnten. Auch Ruckzuck-Experimente sind nicht nachhaltig, trotzdem sind sie nach wie vor enorm beliebt. 60% aller Deutschen haben laut einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Apothekerverbände im Jahr 2020 mindestens eines probiert. FDH, weniger Brot, keinerlei Kohlenhydrate, extreme Eiweißdiäten, ketogene Kurznährpläne und. Im Kern eint alle diese Abnehmansätze, dass man auf die eine oder andere Art halbwegs hungert. Für eine Weile. Das geht gemeinhin granatenschief. Wieder und wieder. Zum Kummer der Betroffenen, sehr zur Freude eines hyperaktiven Diät-Marketings. Nach Statistiken der University of California haben 95% derjenigen, die mit einer Diät ihr Gewicht reduziert haben, die verlorenen Kilos nach allerspätestens 5 Jahren wieder drauf. Häufig sogar mehr als zuvor. 95% Flop-Quote? Also wären Diäten ein Medikament? Würden Sie es nehmen? Wäre es zugelassen? Manche angeblichen Patentrezeptdiäten sind so einseitig, dass dem Körper wichtige Nährstoffe fehlen oder ungesunde Disbalancen entstehen. Das Mikrobiom, jene Abermilliarden Bakterien, Viren und Pilze, die in uns und auf uns leben und für unsere Gesundheit zentral sind, kann Schaden nehmen. Im schlimmsten Fall einer Mangelernährung durch unausgewogene Diäten wird es ausgehungert und verliert seine Vielfalt. Das kann in der Folge das Wachstum von Darmbakterien wie dem gefährlichen Krankenhauskeim mit dem sperrigen Namen Clostridioides difficile begünstigen. Aber auch das Gehirn kapituliert irgendwann beim Versuch, irgendwie anders zu essen, ohne darin eine gute Gewohnheit zu finden. Aus der Sicht von Wendy Wood und ihrem Team ist der Ansatz von trendigen Diäten im 20. Jahrhundertstil ganz grundsätzlich falsch. Die permanente Kontrolle, die es braucht, um durchzuhalten, zermürbe irgendwann jeden und jede. Solche Diäten bilden keine Gewohnheiten, denn bei jedem Essen, bei jedem Happen muss man sich zur Vernunft ermahnen, sagt die Forscherin. Das führt zu einem Ermüdungskampf mit dem Gehirn. Früher oder später ist es deswegen dann in den allermeisten Fällen bald mit dem guten Vorsatz und der Diät vorbei. Und als wäre der Frust des Aufgebens noch nicht genug, rächt sich der Körper noch. Während einer Diät, wenn Energie knapp ist, fährt der Organismus den Verbrauch herunter. Ist sie vorüber, antwortet er aus dem Bauch heraus, mit Gier. Zusätzliche Polster sollen künftigen Phasen des Mangels vorbeugen. Denn als nichts anderes versteht unser Instinktapparat eine schlecht geplante Diät, aus der bei notorischen Jojo-Opfern längst eine schlechte Gewohnheit wird. Sie holen sich Jahr für Jahr eine neue Niederlage ab und neue Pfunde dazu. Geht es auch anders? Womöglich sogar radikaler? Durch eine Art Flucht nach vorn? Die Paradoxie des Fastens. Andreas Michalsen ist Professor für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité, einer der führenden Ernährungsexperten des Landes. Er rät zu Fasten statt Diät, zu einer Methode, die auch in allerlei Variationen vom schon erwähnten Tageweisen über das Basenfasten bis zum Verzicht über 14 oder 16 Stunden täglich just einen Boom erlebt. Michalsens Rat wirkt paradox. Ist Fasten nicht einfach bloß Diätextrem? Wer es praktiziert, isst schließlich so gut wie nichts mehr. Entbehrung pur. Und trotzdem fällt vielen Menschen der komplette Nahrungsverzicht nachweislich leichter, als eine konventionelle Diät einzuhalten. Fasten hat positive Auswirkungen auf die Psyche. Vielleicht liegt hierin das Geheimnis, warum es keinen Jojo-Effekt auslöst, sagt Michalsen. Kurzzeitig mit totalem Mangel an Nahrung zu leben, ist in unseren Genen seit Urzeiten angelegt. Jägerinnen und Sammler haben keine Kornspeicher und Supermärkte. Unser konservativer Organismus, vom Essensüberangebot evolutionär überholt, liebt offenbar auch heute noch solche Phasen, sonst wird er erst dick und dann krank. Hielt die Entbehrung für unsere Ahnen nicht zu lange an, war das ein gesundes Gleichgewicht. Die moderne Fastenforschung belegt es. In unserem modernen Alltag kommen essensfreie Phasen praktisch gar nicht mehr vor. Bis zu 10-mal täglich snacken die Menschen heute. Wir leben im permanenten Überfluss. Um also den Verzicht zu einer guten Gewohnheit zu machen, müssen wir ihn bewusst eingehen. Populär gemacht hat die moderne Urform dieser Praxis das sogenannte Heilfasten der hessische Arzt Otto Buchinger. Vor rund 100 Jahren heilte er sich damit selbst von schmerzhafter Arthritis, so die Überlieferung. Fortan schwärmte er von einem Königsweg der Heilkunst. Heute ist die von Buchinger entwickelte Methode die am häufigsten in Europa angewandte Fastenkur. Die von Buchinger 1935 im Kurpark von Bad Pyrmont gegründete Fastenklinik wird inzwischen von seiner Urenkelin Verena Buchinger-Kähler als ärztlicher Leiterin geführt. Die 36-Jährige sagt, »Viele, die zu uns kommen, streben nach Veränderungen. Unser langfristiges Anliegen ist eine Lebensstiländerung. Mindestens 2-mal pro Jahr fastet die Ärztin selbst. Sie redet davon, wie Gäste bei ihnen für 1 bis 4 Wochen nur Gemüsebrühe, Wasser oder Tee zu sich nehmen. Wir streuen noch ein bisschen Petersilie über die Brühe. Das ist ein schöner Lieferant für Vitamin C. Gut wissenschaftlich belegt ist, dass ein solcher Essensverzicht zahlreiche gesunde Abläufe im Körper auslöst. Kohlenhydratreserven in der Leber werden abgebaut. der Blutzuckerspiegel sinkt. Nach etwa 24 Stunden stellt der Körper auf den Fastenmodus um. Nun wird Fettgewebe zu energiereichen Fettsäuren abgebaut. Die Leber bildet daraus sogenannte Ketone, einen alternativen Brennstoff. Dieser versorgt das Gehirn anstelle von Zucker und scheint dort auf neurologische Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose oder Demenz positiv zu wirken. Unter anderem bilden sich neue Nervenzellen aus Hirnstammzellen. Recycling in der Zelle. Fasten fördert den Körper, sagt Verena Buchinger-Kähler. Statt den sonst üblichen 2000 Kalorien täglich stehen nur noch um die 300 zur Verfügung. Die Hungerkur ist Stress für den Körper, aber nur kurzfristig und damit nicht schädlich. Im Gegenteil, Gene und Proteine, die für Zellschutz und Zellerneuerung zuständig sind, werden aktiviert. Eine Art Recyclingprogramm für Zellmüll, die sogenannte Autophagie, startet. Dabei wird altes und beschädigtes Eiweiß, das in den Zellen liegt, erst ummantelt, verpackt abtransportiert, sodann zerlegt und schließlich zum Aufbau neuer Proteine verwendet. Ein Prozess, der positiv auf die Zellalterung wirken soll. Das Mikrobiom regeneriert sich ebenfalls. Auch für den Darm und seine mikroskopischen Bewohner fungiert die Fastenkur als Zeit der Erholung. Zwar werden auch mehr Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, aber das Gehirn reduziert alsbald die Andockstellen für diese Stresshormone. Ihre Zahl entscheidet darüber, als wie belastend sich die Wirkung der Stresshormone letztlich erweist. Die positiven Effekte erlebt Verena Buchinger-Kähler täglich bei ihrer Arbeit in der Klinik. Wir untersuchen unsere Gäste natürlich, und ein deutlicher therapeutischer Effekt ist, dass zum Beispiel der Blutdruck sinkt. Bei einigen so deutlich, dass sie ihre Medikamente absetzen können. Fasten als eine Art Reset für Gewohnheiten? Keine Überraschung für Wendy Wood. Das alte und automatisierte Verhalten wird durchbrochen. Danach denkt man wieder bewusster über Entscheidungen nach, ein sehr guter Moment, um neue Gewohnheiten einzuüben. Eine Fastenkur kann also genau die Zäsur sein, die Geist und Körper auf eine langfristige Ernährungsumstellung einstimmt. Allerdings, die neue und dann hoffentlich auf Dauer gewählte Methode, endlich anders zu essen, muss zum Leben passen. Stress darf daraus nicht werden, sonst können keine neuen Gewohnheiten entstehen. Erfolg zeigt sich erst auf der Langstrecke. Wie sich eine Ernährungsumstellung langfristig auf das Gewicht auswirkt, haben neuseeländische Wissenschaftler von der University Otago untersucht. Sie verglichen drei beliebte Ernährungsformen miteinander über ein ganzes Jahr. Die mediterrane Ernährung, eine als besonders gesund bekannte Regionalküche, das intermittierende Fasten, 5 Tage Essen, 2 Tage Fasten, und die Steinzeiternährung, auch als Paleo bekannt, die den Anspruch hat, dem genetischen Erbe des Menschen gerecht zu werden. Abrunden sollte das Experiment die Einpflanzung einer weiteren guten Gewohnheit. Für alle Teilnehmer gab es ein Sportprogramm, ziemlich heftig oder moderat. Vor die Wahl gestellt, entschied sich vor allem die Paleo-Gruppe für das hochintensive HIIT-Training. Beide Methoden sprechen wohl einen eher männlichen Stil an. Nach Jahresfrist hatten die Teilnehmer, die fasteten oder im Mittelmeerstil aßen, deutlich mehr abgenommen als die Paleo-Jünger. Zudem zeigten sich leichte gesundheitliche Vorzüge der mediterranen Diät in Bezug auf den Blutzuckerspiegel. Aber viel wichtiger: 57% blieben dieser Ernährungsform treu. Knapp dahinter ging das Fasten ins Ziel, 54%. Doch nur 1/3 hielt es in der kulinarischen Steinzeit aus, die am Ende eben doch nur ein weiteres Diätprogramm mit Trendcharakter zu sein scheint. Sie sträubt sich dagegen, zur guten Gewohnheit auszuwachsen. Der britische Epidemiologe Tim Spector vom King's College in London, Autor des Buches Mythos-Diät, erforscht seit Jahrzehnten das Thema Gewicht und die Vorgänge, die es regulieren. Er sagt: Es ist Zeit, die Menschen nicht mehr zu quälen. Kaum einer ist von all den Verboten der letzten Jahre dünner geworden. Eine Ernährungsweise, die auf Obst und Gemüse basiert und nicht mit striktem Zwang und Verboten arbeitet, passt am besten zum Leben vieler und ist deswegen sehr erfolgreich. Das mag einfach klingen, ist aber auch erstaunlich wirkungsvoll. Eine besonders aussagekräftige Untersuchung aus den USA begleitete Testpersonen über fast 30 Jahre. Bei denen, die sich vor allem von Obst und Gemüse ernährten, sank das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen deutlich. Ebenso lag ihre Gesamtsterblichkeit über die 3 Jahrzehnte niedriger. So klappt's. Im Grunde ist Ernährung wohl wie Fahrradfahren. Einmal richtig gelernt, läuft es ohne unser Zutun. Und Wiederholung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer sich ändern will, muss eine Handlung so regelmäßig und häufig ausführen, dass das Bewusstsein keine aktive Entscheidung mehr treffen mag. Wendy Wood erlebt das gerade auch. Bei ihr stehen jetzt Nüsse und Obst auf dem Tisch. Immer wenn ich Kekslust verspüre, greife ich danach, sagt sie. Wie wirkungsvoll eine solche Änderung sein kann, ist belegt. Familien, die einen Obstkorb in der Küche stehen haben, sind dünner. Die Neuprogrammierung braucht ein bisschen Zeit. Wendy Wood sagt, etwa 2 Monate benötigt man, wenn man eine Ernährungsgewohnheit ändern möchte. Erlauben Sie mir, abschließend kurz aus der Kulisse zu treten, denn ich habe selbst erlebt, was ich hier beschreibe. Ich meide seit einiger Zeit Zucker. Meinem Gewicht und meiner Gesundheit hat diese kleine Änderung sehr geholfen. Alles begann mit einer neuen Gewohnheit. Statt in den Supermarkt zu gehen, kaufe ich jetzt bei Umor mein Obst. Sein türkisch-italienischer Gemüseladen liegt auf meinem Heimweg aus dem Büro. Inzwischen halte ich automatisch bei Umor an. Er liebt seine Ware, gerade empfiehlt er Orangen. Er streichelt sie immer liebevoll, bevor er sie mir einpackt. Ich esse sie abends auf dem Sofa, statt Schokolade. Alexandra Kraft hat Wendy Wood versprochen, ihr eine Packung mit typisch deutschen Keksen in die USA zu schicken. Vermutlich werden sie im Gefrierfach enden. Bei der Recherche geholfen haben Christoph Koch und Petra Torbritz. Gewohnheiten sind der Schlüssel zum Erfolg. Interview Alexandra Kraft. Frau Professor Wood, Mitte Dezember hat das Datenportal Statista eine Umfrage zu den Neujahrsvorsätzen der Deutschen für 2022 veröffentlicht. Immerhin 13% erfüllen unser traditionelles Nationalimage und möchten bessere Leistungen im Job zeigen. Doch dieser Wunsch verblasst im Vergleich zu den Gesundheitsvorsätzen. 51% möchten mehr Sport treiben. Rang 1. Es folgen sich gesünder ernähren und abnehmen. Bei diesen Top 3 gibt es aber einen Wermutstropfen. Viele werden ihrem Wunsch nicht gerecht werden. Warum scheitern wir so oft an den besten Ideen? Weil wir noch immer glauben, wir könnten unser Verhalten dauerhaft durch pure Willenskraft ändern. Das funktioniert aber nicht. Es bedeutet einen konstanten Kampf mit sich selbst und das ist unglaublich ermüdend. Scheitern wir dann, beschimpfen wir uns selbst. Du hast es nur nicht genug gewollt. Das ist aber Quatsch. Denn auch wenn uns die Werbung das viele Jahre anders eingeredet hat, just do it, funktioniert nicht. Sondern? Gewohnheiten sind der Schlüssel zum Erfolg. Generell sind sie eine Art Abkürzung des Gehirns mit dem Ziel, deutlich weniger Anstrengung investieren zu müssen. Haben Sie dafür ein Beispiel? Ja, sogar 2 sehr berühmte. Barack Obama und Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Ist Ihnen aufgefallen, dass die beiden fast immer das Gleiche tragen? Obamas Standard-Präsidenten-Outfit war ein blauer oder grauer Anzug. Zuckerberg trägt ein graues T-Shirt und Hoodie. Was lernen wir daraus? Obama sagte, Er habe sich bewusst für diesen einheitlichen Dresscode entschieden. Ich wollte die Zahl der Entscheidungen reduzieren, die ich treffen muss. Ich muss das schon so oft im Laufe des Tages. Und Zuckerberg meint, ich wollte mein Leben entlasten, indem ich neben den beruflichen Dingen so wenige Entscheidungen wie möglich treffen muss. Beide haben offensichtlich verstanden, wie entlastend Gewohnheiten sein können. Sie lassen sie jetzt für sich arbeiten. Wer diesen Mechanismus versteht, kann das auch schaffen. Das ist das Thema Ihrer Forschung und Ihres Buchs »Good Habits, Bad Habits«, also »Was ist das Geheimrezept?« Große Teile unseres Lebens sind automatisiert. Statt jedes Mal eine innere Debatte zu führen, was wir in einer Situation machen sollen, funktionieren wir einfach. Also, zum Beispiel, wenn wir links und rechts schauen, bevor wir über die Straße gehen. Das ist eine Erfolgsstrategie. Es gibt eine bahnbrechende Studie, die belegt, dass erfahrene Feuerwehrleute während ihres Einsatzes nicht darüber nachdachten, was sie taten. Planvolles, überlegtes Handeln wird überschätzt? Ist das die Schwäche unserer Vorsätze? Exakt. In uns arbeitet ein riesiger, verborgener und unterbewusster Apparat. Er führt letztendlich ein Eigenleben. Viele seiner Handlungen werden durch die Umgebung ausgelöst, in der wir uns gerade befinden. Immer, wenn wir ins Kino gehen, essen wir Popcorn und trinken Limonade. Ohne Einmischung der kognitiven Kontrolle. Nur sind wir jahrzehntelang der falschen Vorstellung gefolgt, dass man sich neue, gute Gewohnheiten durch pure Willenskraft aneignen kann. Warum glückt das nicht? Um Vorsätze erfolgreich zu verwirklichen, muss man sich Gewohnheiten erschaffen. Die basieren auf Wiederholungen. Man muss etwas oft und regelmäßig getan haben. Wir müssen immer wieder Sport machen. Wir müssen immer wieder gesundes Gemüse essen. Es gibt gute, aber auch ziemlich katastrophale Gewohnheiten. Beide haben dieselbe Basis. Eine schlechte ist offensichtlich, in typischen Situationen nach einer Zigarette zu greifen. Oder einen Donut zu essen, wenn wir Streit hatten. Eine gute Gewohnheit ist, immer morgens die Zähne zu putzen oder jeden Mittwoch Sport zu treiben. Was genau ist die Basis dieses Verhaltens? Ein einfaches System, mit dem wir lernen, was wir in bestimmten Situationen machen müssen. Wenn wir ein Verhalten zeigen und dafür mit einer positiven Reaktion belohnt werden, schüttet das Gehirn Dopamin aus. Das ist ein Botenstoff, der ein paar Sekunden wirkt. Im Gehirn verknüpft er dann das gute Gefühl mit der Handlung. Dinge, die uns im Leben helfen, werden so dauerhaft abgespeichert. Das kann das befreite Gefühl nach einer Laufrunde sein, aber eben auch das kurze Glück nach dem süßen Donut. Wie kann ich belohnte Unarten wieder loswerden? Machen Sie es alten Gewohnheiten so schwer wie möglich. Ändern Sie bewusst Ihren Weg im Supermarkt. Immer zuerst vorbei am Obst- und Gemüseregal. Lassen Sie die Gänge mit dem Fastfood aus. Haben Sie immer viel Obst und Gemüse zu Hause, am besten so, dass Sie es sehen. Und was ist mit den Süßigkeiten? Zu denen müssen Sie sich den Zugang erschweren. Versuchen Sie, das Zeug nicht reflexhaft zu kaufen. Wechseln Sie vielleicht auch den Supermarkt. In einer neuen Umgebung fällt es Ihnen leichter, sich zu ändern. Packen Sie Ihre Schokolade zu Hause in einen fest verschlossenen Behälter und ganz nach hinten in den Schrank. Stellen Sie eine Schale Nüsse davor. Die Chancen stehen gut, dass Sie dann danach greifen werden. Und irgendwann entwickelt sich daraus eine Gewohnheit. Soll ich noch einen Tipp geben, wie es mit regelmäßigem Sport besser klappt? Unbedingt. Ich habe meine Laufschuhe mitten in den Flur gestellt. Dann konnte ich ihnen nicht ausweichen. Ich habe es meiner neuen Gewohnheit damit leicht gemacht. Irgendwann war die Laufrunde morgens ganz automatisch. Wichtig ist es, über solche Entscheidungen nicht mehr nachzudenken. Mitdenken geht es schief? Wir konnten zumindest in einem großen Versuch nachweisen, bei dem M&Ms oder Karotten zur Auswahl standen, dass die Teilnehmer häufig zu den Schokokugeln griffen und damit die schlechte Wahl trafen, wenn sie anfingen, über ihre Entscheidung nachzudenken. Wie kann man die Festigung guter Gewohnheiten unterstützen? Sorgen Sie dafür, dass Sie für Ihr Verhalten eine Belohnung bekommen, und zwar sofort. Was kann eine solche Belohnung sein? Es muss nichts Großes sein. Ich persönlich belohne mich zum Beispiel, wenn ich aufs Laufband gehe, damit, dass ich Soap Operas sehe. Dafür habe ich sonst keine Zeit, aber es macht mir einfach Spaß. Beim Essen kann es schon ausreichen, dass man sich bewusst macht, wie lecker ein frischer Apfel schmeckt. Eine Kleinigkeit, ein wohliges Gefühl, das reicht aus. Jeder muss herausfinden, was für sie oder ihn funktioniert. Wie wichtig sind konkrete Ziele? Sehr. Sich vorzunehmen, seine komplette Ernährung umzustellen, ist keine gute Idee. Machen Sie es konkreter und eins nach dem anderen. Also, zunächst kann es ein Ziel sein, weniger Süßigkeiten zu essen. Lassen Sie diese Gewohnheit entstehen. Dann wenden Sie sich dem nächsten Thema zu. Mehr Obst. So werden Sie schrittweise erfolgreich sein. Aber die Wahrheit ist auch, je länger Sie eine Gewohnheit hatten, umso länger dauert der Wandel. Aber irgendwann funktioniert das wie Schuhe anziehen. Während wir die Schnürsenkel binden, denken wir über etwas ganz anderes nach. Aber die Nahrungsmittelindustrie kennt unser Verhalten sehr gut, will uns Kaufgewohnheiten einflößen. Richtig, und das gilt für die gesamte Industrie. Also auch die Züchter, die Erfinder neuer Lebensmittel, die Tester, die Verpackungsbranche, das Marketing und den Zwischen- und Einzelhandel. Genau in diesem Augenblick arbeiten irgendwo Wissenschaftler intensiv daran, Methoden zu entwickeln, die Menschen dazu bringen sollen, mehr zu essen, als sie von Natur aus brauchen. In diesem Markt der hyperstimulierenden Lebensmittel steckt richtig viel Geld. Können wir den Verführern trotzen? Es ist schwer und könnte noch schwerer werden. Ich will aber kein Gefühl von Machtlosigkeit erzeugen, sondern helfen, trotz der vielen Niederlagen ein Selbstwertgefühl zu bewahren. Unsere heutige Welt stellt uns vor Probleme, die wir nur erfolgreich bewältigen können, wenn wir in der Lage sind, sie völlig realistisch einzuschätzen. Mediterrane Ernährung. Vor allem Fisch, Gemüse, Obst und Olivenöl stehen auf dem Speiseplan. Intermittierendes Fasten, zum Beispiel 5 Tage Essen, 2 Fasten. Phasenweise wird auf Nahrung verzichtet. Paleo-Diät, hier kommt viel Fleisch auf den Teller, Getreide, Milch und Zucker sind tabu. Julia Maria Szigiel, 42, fastet regelmäßig. Diese Corona-Zeit mit 2 Kindern, Homeoffice, Mann immer zu Hause, das hat viel Kraft gekostet. Ich konnte den Akku nicht mehr laden und habe versucht, das leere Gefühl mit Essen zu betäuben. Das Fasten war mein Reset-Knopf. Ich kam zur Ruhe, alles war leichter. Die Tage danach waren fast jungfräulich. Ich hatte wieder eine tolle Beziehung zu Essen. Ich habe mehr in mich hineingehört und mich gefragt, esse ich diese 2. Portion noch? Und kam oft zu dem Schluss, mein Körper braucht das jetzt nicht. Das ist viel bewusster. Dennis Gedaschke, 37, ernährt sich vegan. Ich habe immer mal vegan oder vegetarisch gelebt, als eine Art Fastenkur. Jetzt esse ich seit 8 Monaten komplett vegan. Meine Freundin macht auch mit. Wir fühlen uns gut damit. Low Carb habe ich in meinen jungen Jahren gemacht. Ich halte das heute nicht mehr für sinnvoll. Man muss einfach die reinste Form der Nahrungsmittel zu sich nehmen, das wirkt am besten. Damit kann der Körper sehr gut umgehen. Als Veganer isst man ja weiterhin gut, keiner nimmt einem was weg. Man findet für fast alles gesunde Alternativen. Es gibt viele tolle Gerichte. Ruth Edler, 20, verzichtet auf Zucker. Ich habe jahrelang versucht, mit Diäten abzunehmen. Es hat nie funktioniert. Irgendwann stand ich mit Konfirmationskleid in der Umkleide und habe geweint, weil nichts passte. Als ich 16 war, wurde bei meiner Schwester Prädiabetes festgestellt. Nach einem Test war klar, auch ich habe das. Meine Familie sei dafür genetisch vorbelastet, sagte unser Arzt. Seitdem esse ich keinen Zucker mehr. Die Umstellung fiel mir leicht. Das war viel einfacher als jede Diät vorher. Es bekommt mir auch gut. Ich habe in 2 Jahren 15 Kilo abgenommen. Was ist HIIT? HIIT kann beim Abnehmen helfen. Die Abkürzung steht für High Intensity Interval Training. Ein Zirkeltraining, bei dem sich konzentrierte Anstrengungsphasen mit kurzen Pausen abwechseln. Bei Übergewichtigen wirkt dies besonders positiv auf Herz-Kreislauf-System und Blutzuckerspiegel. Auch das Körperfett verringert sich im Vergleich zu anderen Sportarten überdurchschnittlich. Aber HIIT fordert Herz und Gelenke stark. Deswegen unbedingt vorher mit einem Arzt abklären, ob man gesund genug dafür ist. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement. Zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.